Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein kann und es ist schön, auch wenn ich, glaube ich, im Normalfall nur einmal im Jahr da bin. Es ist trotzdem toll, in die Gesichter zu sehen und auch wenn man sich selten sieht, man kennt sich und man ist verbunden durch Christus und das ist was sehr, sehr Schönes. Und ich soll euch ganz herzlich von meiner Gemeinde in Berlin grüßen lassen. Hab gerade vorher, vor dem Gottesdienst, noch eine Nachricht bekommen, dass ihr euch sehr herzlich grüßen lassen und wir froh sind, dass wir verbunden sind als Gemeinden, auch wenn wir uns oder die meisten von euch meine Gemeinde nicht kennen und auch andersrum, aber trotzdem wissen wir, dass wir gemeinsam verbunden sind durch Jesus Christus. Ich möchte heute gerne mit euch eine Bibelstelle ansehen, die vielleicht nicht ganz so typisch ist oder die man vielleicht nicht häufig predigt. Wir gehen heute mal ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte, nicht ganz an den Anfang, aber relativ an den Anfang. Wir wollen uns heute mit 1. Mose 28 beschäftigen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr den Text gerne schon mal aufschlagen. Und ich möchte gerne mit einer kleinen Geschichte beginnen, die uns ein bisschen illustrieren soll, was in diesem Buch vor sich geht oder in diesem Kapitel vor sich geht. Die wenigsten von euch kennen wahrscheinlich Greg Larson. Er ist amerikanischer Autor und hat einige christliche Bücher geschrieben. Und auf seinem Schreibtisch in seinem Büro steht immer ein kleines Buchgestell, auf dem er in regelmäßigen Abständen ein Buch aufstellt, um es anzusehen und davon erfreut zu werden. Das heißt, meistens sind es keine Literaturbücher, sondern es sind eher Bilder und Bücher, die verschiedenste Naturen oder Urlaubsziele darstellen. Und er guckt sich diese Bilder an und erfreut sich an der Schöpfung Gottes. Eine Zeit lang hat er das Buch Amerikas spektakulärste Nationalparks auf seinem Buchgestell liegen und schrieb, dass er einige Tage eine Seite aufgeblättert hatte, die den Grand Teton Nationalpark zeigte. Ich habe noch nie was davon gehört, aber es soll wohl ein sehr schöner Nationalpark sein, der südlich von dem Yellowstone Nationalpark, einer der größten Nationalparks Amerikas, ist. Und es war ein sehr, sehr großes Bild, sagte er. Es zog sich von der ganzen linken Seite des Buches bis zur Mitte der rechten Seite und es zeigte diesen wunderbaren Nationalpark. Der strahlend blaue Himmel, das große felsige Gebirge im Hintergrund, auf deren Spitzen noch etwas Schnee lag und vor diesem großen Berg ein schöner blauer See. An einem Morgen entschloss er sich dann, umzublättern und sich das nächste Bild anzusehen. Aber beim Umblättern stellte er fest, dass er die ganze Zeit etwas sehr, sehr Wichtiges völlig übersehen hatte. Die rechte Seite des Buches konnte man noch einmal aufklappen. Und als er die Seite aufgeklappt hatte, erstreckte sich plötzlich dieser ganze Nationalpark über 60 Zentimeter vor ihm und zeigte ihm noch ein viel größeres Bild von diesem wunderschönen Nationalpark, als er bisher sich überhaupt vorstellen konnte. Und in unserem Leben gibt es manchmal, glaube ich, ähnliche entfaltende Momente. Und zwar meistens dann, wenn wir erkennen, wie groß, wie wunderbar, wie allmächtig Gott tatsächlich ist. Wenn wir sehen, wie wunderbar und wie groß sein Reich ist und was er für uns getan hat. Und viele Männer, die wir im Alten und im Neuen Testament sehen, ihnen ging es an irgendeinem Punkt in ihrem Leben meistens genauso. Wir sehen Mose, der vor dem brennenden Dornbusch stand und plötzlich eine ganz andere Sicht von diesem Gott, den er kannte, bekommen hat. Oder wir sehen Paulus, oder Saulus besser gesagt noch, der auf dem Weg nach Damaskus war und plötzlich Jesus Christus selbst begegnet ist und sein Leben, es wurde völlig auf den Kopf gestellt. Und heute wollen wir uns Jakob ansehen, in 1. Mose 28, und ihm würde es in dem heutigen Predigttext ähnlich ergehen. Immer wieder sehen wir, dass wenn in der Bibel Gott Menschen begegnet und es sich ihnen offenbart und seine Verheißungen und er seine Verheißungen verkündigt, dass ihr Leben oftmals völlig auf den Kopf gestellt wird, dass sie plötzlich Gott von einer ganz anderen Sicht und von einer ganz anderen Seite kennenlernen und viele Eigenschaften und Facetten Gottes, die ihnen bis dahin verborgen waren, plötzlich offensichtlich werden. Und sie völlig ein ganz anderes Leben beginnen zu diesem Moment. Um euch einen kleinen Einblick zu geben, was in diesem 1. Mose 28 passiert, wollen wir kurz zu 1. Mose 27 zurückgehen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich diese bekannte Geschichte, wo Jakob durch Betrug zum Erstgeburtssegen kommt. Ihr kennt die Geschichte von dem Gericht, das seine Mutter Rebekka für ihn kocht, von den Fellen, in die sich Jakob umbindet, um genauso behaart zu sein wie sein Bruder Esau, um seinen Vater Isaak über den Tisch zu ziehen. Und in diesem Kapitel 27 sehen wir, dass jeder der vier Beteiligten, nämlich Isaak, Rebekka, die Eltern und Jakob und Esau, durch Sünde oder durch Betrug versuchen wollen, zu seinem Ziel zu kommen. Isaak, er wusste eigentlich bereits, bevor die Kinder noch geboren wurden, dass der Jüngere dem Älteren vorgezogen wird. Das war Gottes Plan für die Familie. Aber es zeichnet sich ab, dass Jakob Esau mehr liebte und deswegen versuchte, den Segen an Esau weiterzugeben. Wir sehen, dass Rebekka versuchte, Gottes Willen durch Sünde zu erreichen, indem sie nicht wirklich mit ihrem Mann sprach oder auf Gott vertraute, sondern mehr durch Sünde versuchte, ihr Ziel zu erreichen. Wir sehen Jakob, der sich durch Selbstsucht auszeichnete und alles tat, um irgendwie diesen Segen zu bekommen. Und Esau, er ist, und wir werden es gleich auch sehen, und bleibt leider unbußfertig und zeigt kein Interesse an Gottes Plan. Am Ende ist es so weit, und damit endet Kapitel 27, dass Esau bereit war, seinen Bruder Jakob zu töten. Und heute wollen wir nun in genau diese Situation einsteigen. Wir wollen uns ansehen, wie Jakob vor seinem Bruder flieht, um sein Leben zu bewahren. Und wir werden sehen, wie Gott das erste Mal tatsächlich und wirklich in sein Leben eingreift und sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Wie Gottes Offenbarung und seine Verheißung das Leben von Jakob ändert. Und wir werden sehen, dass Jakob das erste Mal in seinem Leben, zumindest lesen wir hier zum ersten Mal davon, auf Gottes Glauben, auf Gottes Antwort und auf Gottes Offenbarung im Glauben und in Anbetung reagiert und ihm die Ehre gibt. Und ich möchte euch die Frage vorweg mitgeben, die ihr die ganze Zeit während der Predigt für euch selbst beantworten solltet. Und die Frage ist, wie fällt deine Reaktion aus, wenn du Gott erkennst und seine Verheißungen erfährst? Wie fällt deine Reaktion aus, wenn du Gott erkennst und seine Verheißungen erfährst? In den ersten 5 Versen, in Kapitel 28, wird Jakob nun mit dem Segen seines Vaters Isaak verabschiedet und nach Padan Aram geschickt. Nachdem Jakob durch die Hilfe seiner Mutter Rebekka sich den Segen von Isaak erschlichen hat und sein Bruder Esau drauf und dran war, ihn zu töten, entscheidet Rebekka und sagt, flieh, bevor es tatsächlich soweit ist. Und Rebekka, sie hatte eine Idee, wie sie ihren Sohn Jakob retten konnte. Und davon lesen wir in den letzten Versen von Kapitel 27. In den Versen 43 bis 46 in 1. Mose 27 steht, und nun gehorche meiner Stimme, mein Sohn. Mache dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleibe eine Zeit lang bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders gelegt hat und bis sich sein Zorn von dir wendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. So will ich dann nach dir schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich an einem Tag euch beide verlieren? Und Rebekka sprach zu Isaak, mir ist das Leben verleidet wegen der Töchter Hetz. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Töchtern Hetz, wie diese da, von den Töchtern des Landes, was soll mir dann das Leben? Rebekka, sie schickte ihm zu ihren Verwandten, zu ihrem Bruder in die Ferne, so lange, bis sich Esau hoffentlich wieder beruhigt hatte. Aus den späteren Kapiteln, und wir haben leider heute nicht die Zeit, sonst müssen wir bis Nachmittag hier bleiben, die ganze Geschichte zu lesen. Aber aus den späteren Kapiteln lernen und sehen wir, dass diese Zeit viel, viel länger dauerte, als sich das alle Beteiligten vorgestellt haben. Und zwar so lange, dass Rebekka nicht wie gewünscht diese Rückkehr einleiten konnte, denn als Jakob wieder zurückkam, war seine Mutter Rebekka bereits gestorben. Im letzten Vers sehen wir auch, wie sehr Rebekka unter den Frauen von ihrem Sohn Esau litt. Was der genaue Grund war, wissen wir nicht. Die Bibel schweigt darüber. Aber es könnte durchaus mit den Charaktereigenschaften oder dem Anbeten der Götzen dieser fremden Frauen oder ihr schlechter Umgang gewesen sein. Jedenfalls ist es so weit, dass Rebekka mit anderen Worten sagt, unter diesen Umständen sehe ich keinen Sinn mehr für mein Leben. Schon gar nicht, wenn Jakob auch noch eine dieser Ungläubigen nimmt. Und deswegen sagt sie, geh zu meinem Bruder Laban, dort wo ich auch hergekommen bin, und such dir dort eine Frau. Und dieser Kummer und dieses Leid erscheint auch bei Isaak Eindruck hinterlassen zu haben. Und so lesen wir nun, kommen endlich zu unserem Predigttext, in den ersten 5 Versen von 1. Mose 28, da rief Isaak den Jakob und segnete ihm und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans, mache dich auf und zieh nach Padan Aram in das Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest, und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob, und er zog nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn Betuels, dem Aramäer, dem Bruder der Rebekka, der Mutter Jakobs und Esau. Isaak handelte, und im Gegensatz zu Kapitel 27, wo wir noch einen Segen gesehen haben, der sehr weit von dem Segen entfernt war, den Gott eigentlich all den Generationen danach versprochen hatte, segnete Isaak nun seinen Sohn tatsächlich mit all den Segnungen, die wir hier gerade in Kapitel 28 gelesen haben. Er schickt ihn nach Padan Aram und sagte, geh dorthin und nimm dir eine Frau. Und es ist wichtig, dass wir hier verstehen, dass es nicht nur ein guter Rat war. Isaak, sein Vater, trat nicht an Jakob heran und sagte, ich denke, ich halte es für eine gute Möglichkeit, dass du dies und jenes tust, sondern er sagte, nein, geh hin und tu genau das, was ich dir sage. Man könnte sagen, es war ein sehr deutlicher Befehl. Und in Vers 1 und 2 sehen wir auch diesen starken Kontrast. In Vers 1 sagt er, nimm nicht, und in Vers 2 beginnt mit, geh lieber. Das heißt, er sagt, tu das eine nicht, aber mach das andere. Nimm dir keine Frau von hier, sondern geh dorthin und hol dir eine andere. Auch wenn wir zu dieser Zeit in 1. Mose 28 noch kein Gesetz Gottes, wie es bei Mose gab, haben, so sehen wir schon, wie wichtig es den Vätern war, eine gute Frau für ihre Kinder zu haben und keine Götzenanbeterin zu finden. Und genau dieses selbe Prinzip finden wir heute im Neuen Testament. Die Schrift sagt deutlich, dass ein Gläubiger sich eine Gläubige oder eine Gläubige sich einen Gläubigen suchen soll und nicht einfach irgendjemand. Und so war es auch das Anliegen von Isaak für seinen Sohn Jakob, eine Frau zu finden, die nicht wie die Leute, die sie in ihrer Gegend kannten, fremde Götter anbeteten. Und so schickt Isaak, wie bereits sein Vater Abraham, seinen Sohn nach Padan Aram, um eine Frau zu finden. Aber hier ist der erste große Unterschied. Während Abraham seinen Knecht losschickte und sagte, such eine Frau für meinen Sohn Isaak und komm mit der Frau zurück, dass der verheißene Same hier bleibt, schickt Isaak nun seinen Sohn, den verheißenen Samen, der dieses Land in Besitz nehmen sollte, aus dem Land hinaus in ein fremdes Land, das er nicht kannte. Aber er gibt ihm genaue Anweisungen, wo er hingehen soll, nämlich zu Laban, dem Bruder Isaak, dem Bruder Rebekkas, und er soll sich von seinen Töchtern eine Frau zur Ehefrau nehmen. In den Versen 3 und 4 sehen wir dann diesen großen Segen, den Isaak seinem Sohn gibt. Und er beginnt mit Gott, dem Allmächtigen. El Shaddai, wie es im Hebräischen heißt, der souveräne und allmächtige Gott, er segne ihn. Genauso wie viele Jahrzehnte vorher Gott selbst seinem Vater Abraham erschienen ist. In Kapitel 17, Vers 1 im ersten Buch Mose sehen wir, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Dieser Gott, dem nichts unmöglich ist, er soll Jakob segnen, ihn fruchtbar machen und zu einer großen Volksmenge werden lassen. Und hier sehen wir diesen großen und wichtigen Unterschied zu dem Segen aus Kapitel 27 von vorhin. Seinen ersten Segen, der erste Segen, der war, wenn überhaupt nur in Ansätzen, ein Segen Gottes, wie er ihn seinem Vater Abraham gab. Vieles von diesem ersten Segen finden wir sonst nirgendwo, und Isaak sprach scheinbar einen sehr eigenen Segen zu seinem Sohn. Aber es scheint nun, dass auch hier an dieser Stelle Isaak den Willen Gottes tun möchte und er endgültig erkannt hat, dass sein Sohn Jakob der von Gott eingesetzte Nachfolger sein wird. Und es sind die Fruchtbarkeit, das große Volk und das Land, der diesen Segen auszeichnete. Nun, mit diesem Segen und dem Gebot, eine Tochter von Laban zur Frau zu nehmen, entließ Isaak seinen Sohn und er zog nach Padan Aram. Damit schließt dieser erste Teil in Kapitel 28. Der verheißene Same, er verlässt das verheißene Land und bricht in eine völlig ungewisse Zukunft auf. Bis hierhin haben wir nirgendwo im ersten Buch Mose gelesen, dass Jakob eine enge Beziehung zu seinem Gott gehabt hätte. In den vergangenen Kapiteln war sein Leben nicht geprägt von einem Leben im Glauben. Von daher können wir durchaus annehmen, dass der Abschied ihm sehr, sehr schwer fiel. In Kapitel 25, Vers 27 lesen wir, dass er ein sittsamer Mann war, der gerne bei den Zelten blieb. Nun, wir möchten ihm nichts unterstellen, aber heute würde man ihn wahrscheinlich als Muttersöhnchen bezeichnen. Er blieb gerne bei den Zelten, wo seine Mama war, da hat es ihm gefallen, da ging es ihm gut. Und jetzt schicken sie ihn plötzlich weg. Und zwar nicht irgendwo hin, sondern ca. 800 Kilometer in eine völlig andere Richtung. Allein und ohne der Hilfe seiner Eltern. Nun, wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns diese Verse nochmal vor Augen führen, dann scheint es, dass bisher nichts Außergewöhnliches passiert ist. Doch wenn wir genauer hinsehen, erkennen wir, dass Gott bereits alle Vorkehrungen getroffen hat, damit sich seine Verheißungen Schritt für Schritt erfüllen. Die Segenslinie, die Gott dem Abraham angekündigt hat, sie geht nun hier mit Jakob weiter. Isaak hat dies nach anfänglichen Schwierigkeiten auch erkannt und spricht ihm daher in diesen Versen den gleichen Segen, den Gott bereits seinem Vater Abraham gegeben hat, nun auch seinem Sohn Jakob zu. Nun, wir steigen hier mitten im ersten Buch Mose ein. Doch können wir eins im Verlauf des ganzen Buches sehr, sehr deutlich sehen. Gott ersetzt seinen Plan Schritt für Schritt um seinen Ratschluss zustande kommen zu lassen. Seine Verheißungen, sie sind gewiss und sein Plan, er kommt immer zustande. Das ist eine sehr, sehr wichtige Wahrheit, die wir uns in diesem ganzen Buch, natürlich in der ganzen Bibel, vor Augen führen müssen. Und die wir in diesem Abschnitt nicht übersehen dürfen und sie wird gleich noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Während sich Jakob nun auf den Weg macht, bekam Esau das Gespräch und den Segen seines Vaters zu seinem Bruder Jakob mit. Er hatte die Begebenheit in Kapitel 27 scheinbar noch nicht verdaut und versucht weiterhin irgendwie das Ruder herumzureißen. Doch was wir in den Versen 6 bis 9 sehen, ist, dass Esau weiterhin völlig im Dunkeln tappt. Wir lesen ab Vers 6, als nun Esau sah, dass Isaak den Jakob segnet und ihn nach Padan Aram entlassen hatte, damit er sich von dort eine Frau hole, und dass er, als er ihn segnete, ihm gebot und sprach, du sollst keine Frau von den Töchtern Kanaans nehmen, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorsam war und nach Padan Aram zog, als Esau auch sah, dass Isaak, sein Vater, die Töchter Kanaans nicht gerne sah, da ging Esau hin zu Ismael und nahm zu seinen Frauen noch Mahalat als Frau hinzu, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots. In den Versen 6 bis 8 bekommen wir eine kurze Zusammenfassung des Geschehens aus der Sicht von Esau. Er bekommt alles mit, er sieht den Gehorsam seines Bruders Jakobs und er merkt, dass seine Eltern seine bisherigen Frauen nicht gerne hatten. Aber anstatt Buße zu tun und umzukehren und seinen bisherigen Ungehorsam in Gehorsam zu wenden oder ein Gespräch mit seinen Eltern zu suchen, fasst er lieber einen anderen Plan. Er will nun scheinbar den gleichen Gehorsam zeigen wie sein Bruder Jakob. Doch am Ende häuft er seinen bisherigen Wegen ein weiteres Übel auf. Er nimmt sich noch eine Frau, diesmal aus der Familie Abrahams, nämlich die Tochter seines Sohnes Ismael. Das muss doch nun einen Eindruck bei seinem Vater hinterlassen. Dann wird er sicher bei seinen Eltern punkten, oder? Wenn er sich doch jemanden aus Abrahams Familie zur Frau nimmt. Aber wisst ihr zufällig, auch wenn wir den Text nicht gelesen haben, was Abraham oder was Gott zu Abraham sprach, als seine Frau Sarah wollte, dass er Hagar und Ismael fortschicken sollte? In 1. Mose 21, Vers 12 lesen wir: Aber Gott sprach zu Abraham: Es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme, denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Die Verheißung des Samens, sie lag auf Isaak und nicht auf Ismael. Was Esau tat, zeigt einmal mehr seinen völligen Unverstand für geistliche Dinge. Scheinbar hat er wenig von all den Verheißungen, von den Plänen, von den Wegen Gottes verstanden, die für ihn und für seine Familie galten. Es erweckt nach wie vor den Eindruck, dass er nur handelte, um irgendetwas Gutes für sich herausschlagen zu können. Er verstand weder die Zusammenhänge, noch interessierten ihn wirklich die geistlichen Dinge. Er wollte irgendwie die Gunst seiner Eltern auf sich ziehen, vor allem seines Vaters, um doch noch irgendeinen Segen, den er doch in Kapitel 27 verloren hatte, zu erhaschen. Doch der eigentliche Grund, aber der eigentliche Segen für Esau, er wäre darin gelegen, seinen Bruder Jakob zu segnen. Das ist genau der Segen, der auf Jakob überging, der auf Jakob von Isaak überging. Gott sagte zu Abraham: Jeder, der dich segnet, wird gesegnet werden. Das heißt, wenn Esau seinen Bruder Jakob gesegnet hätte, wäre auch Segen auf ihn übergegangen. Das war die Verheißung, die Gott Abraham gab. Stattdessen wollte er ihn töten und auf anderen Wegen nach seinem Segen suchen. Doch auch in diesen wenigen Versen wird deutlich, er reagiert nicht im Glauben und somit war auch kein Segen für Esau zu finden. Erkennst du in den wenigen Versen, warum der Hebräerbrief Esau einen Unzüchtigen und Gottlosen nennt? Esau, er verstand nichts von geistlichen Dingen. Er wollte den Segen, aber er interessierte sich nicht, was Gott wollte. Es war sein Weg, den er ging, und er wollte irgendwie diesen Segen bekommen. Er sollte eigentlich wissen, wie er Segen empfangen konnte, nämlich indem er seinen Bruder gesegnet hätte. Doch an der Stelle tötete er ihn und dachte nur an die Heirat einer Enkelin von Abraham, um irgendwie den Segen zu bekommen. Esau, er ist vor allem durch den Hebräerbrief eine sehr deutliche Warnung an jeden von uns. Und das macht auch der Schreiber des Hebräerbriefes einmal mehr deutlich. Wir können weder den Segen erzwingen, ihn auf unseren eigenen Wegen erhalten, noch können wir zu Gott kommen, wie wir wollen. Und wenn du heute hier sitzt und gegen Gottes Willen handelst, wenn du dich nicht vor ihm beugst, wenn du nicht bereit bist, seine Wege zu gehen, wenn du im Unglauben auf seine Gebote und seine Verheißungen reagierst, dann wirst du am Ende dieselben Attribute wie Esau erhalten. Du wirst von Gott als ein Gottloser und Unzüchtiger genannt werden. Aber wenn du in deinem Leben erkennst, dass dies der Weg ist, den du momentan gehst, dass du keinen Frieden mit Gott hast, dass du dich benimmst wie Esau und versuchst, auf deinen Wegen zu Segen und zum Ziel zu kommen und Gott mit Füßen trittst, dann ist Gott trotzdem gnädig. Er schenkt Gnade und er ruft jeden Tag aufs Neue dazu auf, umzukehren und Buße zu tun. Und deine Verheißung, die Gott dir gegeben hat, wenn du heute diesen Weg gehst, die findest du in 1. Johannes 1, Vers 9. Er sagt: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie jeder, der eines Tages diesen Schritt getan hat, darf auch jeder, der ihn noch nicht getan hat, genau diese Verheißung in Anspruch nehmen, umzukehren, Buße zu tun, seine Sünden zu bekennen und Gott, er wird gnädig und gerecht sein und dir deine Sünden vergeben. Nach dem Segen, den Jakob nun erhalten hat und seiner Verheißung und dem kurzen Einschub von der Reaktion Esaus, werden wir nun mit auf den Weg genommen und begleiten Jakob in den folgenden Versen bis zum Ende des Kapitels nach Padan Aram. Und da passiert etwas völlig Unerwartetes. Nämlich Jakob reagiert auf Gottes Offenbarung mit Glauben und Gottesfurcht. Ab Vers 10 ist Jakob nun auf dem Weg zur Familie seiner Mutter und so lesen wir in den Versen 10 und 11: Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Ortes und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Nun, dieser Abschnitt, er bildet den Übergang von der Geschichte und Beziehung von Jakob und Esau hin zu Jakob und Laban. Die ganzen nächsten Kapitel wird uns diese Beziehung zu Jakob und Laban begleiten, wenn wir die nächsten Kapitel lesen. Und ich kann euch nur sehr empfehlen, das erste Buch Mose wirklich in regelmäßigen Abständen zu lesen, weil wir so viel über die Geschichte und vor allem über die Pläne und Verheißungen Gottes lernen können. Jakob, er befindet sich nun auf dem Weg und es wird dunkel. Er kommt an einen für ihn völlig zufälligen und völlig unscheinbaren Ort und entscheidet sich dort zu übernachten. Dreimal wird uns in Vers 11 von diesem Ort berichtet, der aber zum jetzigen Moment nichts Außergewöhnliches ausstrahlt. Jakob sucht nach einem Stein für seinen Kopf und legt sich dort schlafen. Nun, der Stein, er könnte zum einen als Kissen gedient haben, so wie wir es in der Schlachterübersetzung finden, oder auch zum Schutz für seinen Kopf. Das ist eher das, was uns die Elberfelder Übersetzung sagt. Es war typisch, dass man damals einen Stein an seinen Kopfende legte, damit der Kopf geschützt war vor was auch immer, anderen Tieren oder herabfallenden Dingen, was auch immer hätte sein können. Jedenfalls schlief Jakob ein und er begann zu träumen. In den Versen 12 bis 15 lesen wir, und Jakob hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden, Osten und Süden sollst du dich ausbreiten, und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Ich denke, es war ein Traum, der Jakob völlig überraschte. Es begann alles mit einer Leiter, die auf die Erde gestellt war. Nun, wie diese Leiter aussah, wissen wir nicht, aber es könnte durchaus möglich sein, dass es sich dabei eher um Treppen handelte. Treppen, wie sie damals in großen Tempeln und Pyramiden benutzt wurden. Und Menschen, sie bauten diese Kunstwerke, diese Treppen, um in gewisser Weise in den Himmel zu kommen. Und ihr könnt euch vielleicht an den Turmbau zu Babel erinnern, dort war es genau das Gleiche. Lange, große Treppen führten diesen Tempel hinauf, weil der Mensch wollte, dass er bis in den Himmel ragte. Hier in diesem Traum ist es aber genau andersherum. Diese Leiter, sie reicht zwar im Gegensatz zu den Bauwerken der Menschen tatsächlich bis in den Himmel, sie wurde jedoch nicht von Menschen errichtet, sondern die Treppe, sie geht von Gott aus. Auf dieser Treppe stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Wir müssen an dieser Stelle feststellen, dass wir keinen Hinweis bekommen, was die Aufgabe dieser Engel ist. Engel werden einige Male im ersten Buch Mose erwähnt. So bewacht ein Cherubim den Baum des Lebens im Garten Eden. In Kapitel 18 erscheinen um Abraham drei Engel. Zwei dieser Engel, sie reisen dann in Kapitel 19 weiter zu Lot, um ihn und seine Familie vor dem Gericht über Sodom und Gomorra zu retten. Engel, sie sind Boten Gottes und sie haben entweder eine Botschaft zu überbringen oder sie werden zum Schutz gesandt, um Gottes Männer zu bewahren und sie zu beschützen. Hier in diesem Abschnitt geht nun ihr Auftrag nicht deutlich hervor. Es scheint jedoch so, dass auch hier die Engel eine Funktion des Schutzes für Jakob darstellen sollen. Ab jetzt, mit Vers 13, kommen wir dann zum Herzstück und eigentlichen Hauptpunkt des Traumes. An der Spitze dieser Leiter steht Gott selbst. Gott, der Herr, Yahweh. Und er spricht zu Jakob. Ich habe zu Beginn erwähnt, dass dieser Traum sicher völlig überraschend für Jakob kam. Und Vers 16 macht es sehr, sehr deutlich. Es erweckt den Eindruck, dass die Aufzählung eher den Charakter hat, da war eine Leiter und schau, da sind Engel und da oben ist Gott selbst. Es war nicht, dass er damit gerechnet hätte, sondern er war völlig überrascht und übermannt von diesem Traum. Dieser Gott, er stellt sich nun in Vers 13 vor als der Gott Abrahams und Isaaks und beginnt sofort mit einem Segen und Verheißungen an Jakob. Jene Verheißungen, die er bereits von seinem Großvater Abraham und seinem Vater Isaak zugesprochen hat. Doch nun spricht in diesem Traum Gott selbst mit Jakob. Und er gibt ihm ebenfalls die Verheißung des Landes, der Fruchtbarkeit und was vorher bei Isaak fehlte, die Verheißung des Segens für alle Geschlechter dieser Erde. Allein die erste dieser Zusagen in Vers 13 ist schon fantastisch genug für Jakob. Ihm und seinem Samen wird all dieses Land gegeben werden, auf dem er gerade liegt. Nun, wir vergessen manchmal ein bisschen, wie alt Jakob war. Wir denken, diese Geschichte mit dem Fell und mit der Verkleidung und dem Essen, das waren beide irgendwie jugendlichen Streiche. Aber Jakob war zu der Zeit 70 Jahre alt. Den Spaß mit den Fellen und mit den Tricks hat er sich mit 70 Jahren gemacht. Die wenigsten von uns sind 70, aber alle, die 70 sind, würden sich denken, in dem Alter machen wir eigentlich andere Dinge als solche Späße. Aber Jakob, er war 70 Jahre, als er unterwegs war in dieses fremde Land. Doch Gott, er war schon einen Schritt weiter. Er kennt die Zukunft, er ist souverän und wenn er segnet und eine Verheißung gibt, dann hält er sie auch ein. All jene Worte in den Versen 13 und 14 kennen wir aus den vorhergehenden Kapiteln, wenn wir sie bereits gelesen haben. Doch jetzt kommt sie plötzlich eine völlig andere Gültigkeit, nämlich für Jakob selbst. Gott spricht ihm persönlich all diese Verheißungen zu. Und in Vers 15 geht er sogar noch einen Schritt weiter. Gott sichert Jakob seine Präsenz zu. Er wird ihn immer und überall begleiten. Er wird ihn behüten, egal wo er ist. Und was noch? Er bringt ihn wieder in das verheißene Land zurück. Jakob, er muss nun nicht mehr auf den Ruf seiner Mutter warten, der ganz nebenbei nie kam. Sondern Gott selbst sorgt dafür, dass der verheißene Same eines Tages wieder zurück ins verheißene Land kommen wird. Er schließt seine Aussage mit der festen Zusage, dass er nicht ruhen und nicht von seiner Seite weichen wird, bis all das vollbracht ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, Gott spricht ihm alle Verheißungen Abrahams zu und garantiert ihm seine Gegenwart, seinen Schutz und die Rückführung in das verheißene Land. Nach diesem Traum erwacht Jakob aus seinem Schlaf und wir lesen in den Versen 16 bis 19, als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter seinem Haupt gelegt hatte, und richtete ihn zu einem Gedenkstein auf und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel, zuvor aber hieß die Stadt Luz. Seht ihr den großen Unterschied? Jakob, er begann nun allmählich zu begreifen, was es mit Gott auf sich hat. Der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und ebenso überkam ihn Furcht. Keine Angst, weil er sich fürchtete, sondern vielmehr Gottesfurcht. Er erkannte, dass Gott selbst hier war. Eine Erkenntnis Gottes, die ihn in eine furchtgebietende Anbetung führte. Diese Stätte ist das Haus Gottes und die Pforte des Himmels, sagt er. Das steht dann im Zusammenhang mit dem nächsten Schritt, den er tut. Am nächsten Morgen nahm er den Stein, der als Schutz oder als Kissen für seinen Kopf diente, und er richtete ihn zu einem Gedenkstein auf und goss Öl darauf. Diese Gedenksteine, sie wären sehr, sehr typisch für die damalige Zeit. Da die Steine auf eine sehr untypische Art und Weise standen, so sieht man sie nicht in der Natur, wusste jeder sofort, der vorbeilief, hier muss etwas Besonderes passiert sein. Sie erweckten sofort die Aufmerksamkeit der Menschen. Und so wurden solche Steine zum Beispiel als Grabsteine benutzt. Wir sehen, dass Rahel so begraben wurde, in Kapitel 35. Als Denkmal, Laban und Jakob richteten einen dieser Denksteine in Kapitel 31 auf. Oder eben wie hier an diesem Ort als etwas Besonderes, als einen heiligen Ort darzustellen. Und so wurden diese Gedenksteine aufgestellt. Das Übergießen mit Öl war ebenso typisch zur damaligen Zeit und stellte eine besondere Ehre und Absonderung dar. All diese Dinge, die Jakob tat, waren eine direkte Antwort auf die Offenbarung und Verheißungen Gottes und waren eine Anbetung seinerseits. Bethel, so nannte Jakob diesen Ort am Ende dieser Verse, wurde später einer der zentralen Orte der Anbetung des Volkes Israel. Noch bevor Jerusalem und der Tempel standen, lesen wir im Buch Richter oder im 1. Samuel, wie das Volk immer wieder nach Bethel ging, um dort Gott anzubeten. Aus diesem normalen Ort, der völlig unscheinbar war und an dem sich Jakob auf dem Weg nach Padan Aram einfach für die Nacht hinlegte, wurde somit einer der wichtigsten Orte des Volkes Israels für die nächsten Jahrhunderte. Diese zentrale Begebenheit im Leben Jakobs endet in den letzten drei Versen mit einem Gelübde, das Jakob spricht. In den Versen 20 bis 22 lesen wir, und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sei und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Und wenn ihr beobachtend mitgelesen habt, dann sehen wir, dass in diesem Gelübde 4 Wenn und 3 Dann vorkommen. Wenn Gott mit ihm ist, wenn Gott ihn behütet, wenn Gott ihm Brot und Kleider gibt und wenn Gott ihn in Frieden zurück zu seinem Vater bringt, dann soll er sein Gott sein. Dann wird er ihm ein Haus in Bethel bauen und dann wird er ihm den Zehnten von all seinem Besitz geben. Nun, im ersten Moment wirkt dieses Gelübde nicht sonderlich toll. Es sieht eher wie ein Deal aus. Wenn Gott mir die 4 Dinge tut, dann werde ich ihm die 3 anderen Dinge geben. Doch wenn wir sehen, wie sich Jakob seit dieser Offenbarung verhalten hat, dann ist dieses Gelübde, glaube ich, weniger ein Deal oder ein Schwur, der Gott ihn an etwas binden soll, sondern es ist vielmehr eine Erinnerung, die sich Jakob immer wieder vor Augen führt. Er sagt, wenn Gott tatsächlich all diese Dinge tut, dann will ich auch auf diese Art und Weise reagieren. Der Schwur, er soll ihn dann erinnern, was Gott getan hat und auch noch tun wird. Und er soll ihn dann nicht davon abbringen, etwas anderes zu tun, sondern soll ihn in die Anbetung führen. Jakob, er weiß zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es 20 Jahre lang sein wird, dass er bei Laban verbringen wird. Und er weiß noch nicht mal im Entferntesten, was ihm in den nächsten 20 Jahren bei Laban alles blühen wird. All die Zeit, die er für seine zukünftigen Frauen verbringen muss, der Betrug, dass er zuerst Lea bekommt, bevor er Rahel bekommt und viele andere Dinge. Der Schutz und die Führung Gottes, sie werden in den folgenden Kapiteln in seinem Leben noch viel deutlicher, als er es sich jemals vorstellen konnte. Als Gott nun tatsächlich sein Gott wird und er ihm diesen Gedenkstein und ein Haus Gottes errichtet, dann ist es noch nicht nachvollziehbar, was tatsächlich noch alles kommt. Doch das Letzte dann, es erweckt etwas Aufmerksamkeit. Jakob will Gott den Zehnten von allem geben. Nun, wir müssen an dieser Stelle festhalten, dass es zu der Zeit weder ein Gebot noch ein Gesetz oder irgendein Ritual gab, das diese Handlung vorgeschrieben hatte. Jakob, er handelte somit völlig freiwillig. Er erkannte Gottes Handeln und sein Wirken an und er brachte ihm dafür dieses freiwillige Opfer dar. Das war ein weiteres Zeichen seiner Anbetung, indem er nicht nur geistlich anbetete, sondern auch seinen materiellen Besitz Gott zur Verfügung gestellt hat, damit ihm die Ehre und der Lob und die Anerkennung zukommen. Das war nicht wenig. Wir haben bereits gesehen, wie reich Abraham war und wie sehr Isaak diesen Besitz auch vermehrt hatte. Und Jakob wird eines Tages Erbes all dessen sein. Das heißt, wir sprechen hier nicht von ein paar Euro, sondern es war eine beträchtliche Summe, die Jakob bereit war, seinem Gott zur Verfügung zu stellen. Nun, wir können aus diesem Kapitel zusammenfassen, dass aus einem normalen Ort eine Anbetungsstätte wurde. Ein Stein wurde zum Altar und aus einem Menschen, der auf der Flucht war, wurde ein Anbeter. Zu Beginn war Jakob aufgrund seiner Sünde auf der Flucht und floh zu der Familie seiner Mutter. Am Ende sehen wir in diesen Versen einen Menschen, dessen Denken und Handeln sich völlig geändert hat, beziehungsweise anfing, dies zu tun, und er zu einem Anbeter Gottes wurde. Ihr könnt euch erinnern, dass ich euch zu Beginn die Frage gestellt habe, wie ist deine Reaktion, wenn du mit Gott konfrontiert wirst und seine Verheißungen erlebst? Wie sieht es in deinem Leben aus, wenn du siehst, welche Verheißungen Gott dir für dein Leben gegeben hat? Gottes Verheißung, mit uns zu sein, ist ein Thema, welches sich durch die ganze Bibel zieht. Sein Schutz und sein Behüten stehen dir als Gläubigen genauso zur Verfügung und sind eine Sicherheit und eine Verheißung für dein Leben, wie bei Jakob. Die Botschaft in diesem Kapitel, sie ist sehr, sehr deutlich. In seiner Gnade errettet und erwählt Gott Menschen und sucht sie, um seine Verheißungen zu bewirken und sie zu segnen und ein Segen zu sein für diese Welt. Gläubige wiederum reagieren im Glauben. Sie beten Gott an und sind dankbar für all das, was er für sie tut. Gottesfurcht ist eine entscheidende Sache, die in diesem Zusammenhang oft erwähnt wird. Ihm dienen, aus freiem Herzen den Zehnten geben und ihren Glauben an die nächste Generation weitergeben. Dieses Ereignis bei Bethel war das Muster und der Inbegriff für die Anbetung des Volkes Gottes für die nächsten Generationen. Die Vision dieser Leiter war ein Bild für die Gnade Gottes, in dem Gott seine Gegenwart und seine Fürsorge zugesagt hat. Viele Jahrhunderte später benutzte ein anderer genau dieses Bild der Vision, um eine Sache deutlich zu machen. In Johannes 1, Vers 51 nutzt Jesus selbst dieses Bild. Und wir lesen dort Johannes 1, 51, und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Genauso wie gerade eben in 1. Mose 28 sehen wir hier die Engel auf und niedersteigen. Doch nicht auf einer Leiter, sondern auf den Sohn des Menschen. Jesus, er macht hier deutlich, dass er das Bindeglied ist zwischen Gott und den Menschen. Dass es keine Leiter braucht, sondern dass er selbst das Bindeglied zwischen Gott, dem Vater, und uns Menschen ist. So sehr Jakob den Herrn angebetet hat in diesen Tagen, so sehr dürfen wir heute Jesus Christus anbeten, weil er der einzige Weg ist, weil er der Weg zum Vater im Himmel ist und weil er sich hingegeben hat, um uns diesen Zugang zu Gott zu ermöglichen. Welche Rolle spielen diese Wahrheiten in deinem Leben? Haben sie irgendeinen Einfluss auf dein Leben? Hast du irgendwann erkannt, dass Jesus der Retter ist, aber das war alles? Diese wunderbaren Zusagen an Jakob, die Verheißungen Gottes und die Tatsache, dass Gott sich dir jeden Tag durch sein Wort offenbart, dürfen und können dich nicht einfach kalt lassen. Dieselbe Ehrfurcht vor Gott, die Jakob überfiel, sollte auch dein Leben jeden Tag aufs Neue prägen. Der Hebräerbrief liefert uns eine wichtige Wahrheit über das erste Buch Mose. Genau in diesem Brief finden wir einige Warnungen, die uns aufrufen, unseren Glauben zu prüfen. Und am Ende der letzten großen Warnung in Hebräer 10 lesen wir in Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist keine Warnung, dass wir als Gläubige unser Heil verlieren könnten oder dass wir von Gott abfallen könnten. Es ist eine Warnung, dass wir uns nicht selbst betrügen. Dass wir nicht einfach anfangen und sagen, ich habe Gott irgendwann erkannt, ich habe Buße getan und jetzt lebe ich mein Leben, wie es mir Spaß macht. Denn Gott ist ein Gott der Gnade und er vergibt mir. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er macht deutlich, dass wir uns nicht selbst betrügen sollen und Christus und seine Tat am Kreuz verleugnen oder mit Füßen treten. Eine Erkenntnis der Tat Gottes, eine Erkenntnis des Evangeliums, sie führt uns in eine Gottesfurcht. Genau wie Jakob, die uns in die Anbetung treibt. Wenn Gott in deinem Leben eine Rolle spielt, wenn du ihn als Herr und Retter anerkennst, dann musst du im Glauben reagieren und ihn anbeten. Jakob darf dir ein Beispiel sein, welche Wendung das in seinem Leben bewirkt hat. Von einem Menschen, der völlig auf sich konzentriert war, wendet er sich, er glaubt, er betet an, er gibt den Zehnten seines Besitzes, er gibt Gott die Ehre und er fängt an, sich völlig ihm hinzugeben. Wenn du erkennst, was Gott für dich getan hat, wenn du siehst, welche Verheißungen du in ihm hast, und wenn du mehr und mehr seine Größe erkennst und ihn wie Isaak als Gott, den Allmächtigen, erkennen darfst, dann wird das dein Leben verändern. Sein Werk in uns, seine Gnade, seine Erkenntnis und vor allem der Blick auf das, wovor Gott uns errettet hat und wozu er dich berufen hat, sie werden eine Dankbarkeit, eine Freude und eine Anbetung in dir bewirken. Wir können gar nicht anders, als Gott alle Ehre zu geben. Als Paulus seinen Brief an Titus schrieb, ging er in Kapitel 2 auf unsere Berufung in der Gemeinde ein. Er zeigte dabei auf, welchen Dienst und welche Aufgaben die unterschiedlichen Alters- und Personengruppen in der Gemeinde haben. Und am Ende dieser Berufung zeigt er auf, dass Gottes Gnade mehr ist als nur Errettung. Wir lesen in Titus 2, 11 bis 14, und das soll der letzte Vers, die letzten Verse für heute sein. Paulus erschreibt in Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wir sehen, dass die Gnade Gottes viel mehr ist als nur, wir sind Sünder, sondern sie treibt uns in die Gottesfurcht, sie treibt uns dazu, dass wir ein heiliges und Gott wohlgefälliges Leben führen. Sie treibt uns dazu, dass wir die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht leben. Wenn du Gott erkannt hast, wenn du erkannt hast, wer Gott ist, dann wird sein Wirken in deinem Leben nicht ohne Folgen bleiben. Seine Gnade wird in deinem Leben bewirken, dass du besonnen, gerecht und gottesfürchtig lebst. Ich kann dich nur dazu aufrufen, dass du daher genauso in diesem Glauben reagieren darfst. Dass du Gottes Wort jeden Tag aufs Neue liest, dass du in der Erkenntnis wächst und dass diese Freude und das Wirken Gottes in deinem Leben bewirken wird, dass du alles dafür tun wirst, Gott die Ehre zu geben, und zwar in Anbetung, in Dankbarkeit und in Hingabe. Die Lehre dieser Geschichte für das Volk Israel ist sehr deutlich. Jakob, der das Volk Israel repräsentiert, war bis zu diesem Moment einiges, nur nicht gehorsam. Jetzt musste er auch noch einige Jahre im Ausland verbringen. Doch Gott offenbarte sich ihm als der Gott Abrahams und Isaak und sicherte ihm seinen Schutz und Segen und die Rückführung ins verheißene Land zu. Diese Offenbarung und Verheißung, sie führte ihn zu einer anbetenden Hingabe zu Gott. Er kannte nun tatsächlich seinen Gott. Es war nicht mehr ein Gott, sondern es war sein Gott und er reagierte im Glauben. Gott ist ein Gott der Treue. Er verheißt etwas und er bringt es zur Erfüllung. Jene, die Gottes Bewahrung und Gnade verstehen und erkennen, jene, die Gottes Wort in seine Vollmacht beeindruckt hat, jene werden mit einer Wandlung ihres Lebens und einer Hingabe für Gott im Glauben und mit Dankbarkeit reagieren. Wenn keine ehrfurchtsvolle Gottesfurcht da ist, wenn keine Hingabe da ist, dann ist möglicherweise auch nur ein geringfügiges Verständnis von dem da, was Gott in deinem Leben tatsächlich bewirkt hat. Wenn keine Gottesfurcht und keine Hingabe da ist, dann ist vielleicht nur ein kleines Verständnis von Gottes Gnade vorhanden. David Platt, und damit möchte ich schließen, schrieb in einem seiner Bücher Folgendes. Er sagte, der Zweck von Gottes Wort ist es, Menschen in jedem Land zu jeder Zeit in das Bild Gottes zu verwandeln. Das ist das Ziel von Gottes Wort. Er will dass wir mit seinem Wort und einem Verständnis von ihm verwandelt werden in sein Ebenbild. Das sollte die Reaktion auf Gottes Verheißung und Gottes Offenbarung an uns sein, ein Leben zu seiner Ehre zu führen und danach bestrebt zu sein, in sein Bild verwandelt zu werden. Lass mich am Ende gemeinsam beten.